Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Moritz Küpper einen schönen guten Abend.
Es ist die Haltung der Bundesregierung, dass wir nicht aus zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen zusätzliche Einnahmen für den Staat machen wollen, die bei uns auch verbleiben.
Bundeskanzler Olaf Scholz als Reaktion auf die Absage aus Brüssel von der EU-Kommission für den Antrag Deutschlands, die sogenannte Gasumlage von der Mehrwertsteuer zu befreien. Dieser Weg, er funktioniert also nicht, aber, so Scholz und auch andere, an dem Ziel, nicht auch von Seiten des Staates an der Gasumlage zu verdienen, halte man fest. Wir berichten gleich über diese Diskussion, schauen auf die aktuelle Lage in der Ukraine, das Fischsterben an der Oder und haben das Urteil gegen den sogenannten Amokfahrer von Trier im Programm. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, da ziehen wir jetzt schon Bilanz. Schauen auf die Schiene. Bahnfrei, die Bilanz des 9-Euro-Tickets. Das Ganze war ja eine Maßnahme, zusammen mit dem Tankrabatt, um die Menschen in Deutschland finanziell zu entlasten bei den Mobilitätskosten wegen der hohen Inflation. Diese ist immer noch hoch, aber jetzt kommen weitere Belastungen, wie erwartet, bei Energie. Dort steigen nicht nur die Preise, sondern es gibt seit gestern, steht hier der Preis fest, auch eine fixe Umlage, um die Gasversorger, die eben das teure Gas einkaufen müssen, zu stabilisieren. Doch nicht nur die Preise sind hoch, die Umlage kommt hinzu, darauf ist auch noch eine Mehrwertsteuer fällig. Erstmals zumindest, trotz aller gegenteiligen Absichtserklärungen im Vorfeld. Jörg Münchenberg.
Gestern noch hatte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen eine rasche Entscheidung in Sachen Mehrwertsteuerbefreiung auf die Gasumlage von Brüssel gefordert. Nun ist sie da und hat in Berlin für einige Aufregung gesorgt, denn laut EU-Kommissionssprecher Daniel Ferry gibt es, Zitat, keine Möglichkeit, diese Art von Umlage auszunehmen. Man sei jedoch mit der deutschen Regierung in Kontakt, um Lösungen zu finden, die den Verbraucher nutzten und den gleichen Effekt für sie hätten.
There is no possibility such to exempt this type of levy. That's why, as I said, we're in contact with the German government to find solutions which would benefit and have the same effect for final consumers.
Aus dem federführenden Bundesfinanzministerium wiederum hieß es auf Anfrage noch, gäbe es keine offizielle Antwort aus Brüssel. Klar sei aber auch, dass der Staat durch eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage keine Mehreinnahmen erzielen solle. Es seien verschiedene Möglichkeiten denkbar, die nun europarechtlich geprüft werden müssten. Details wurden nicht genannt. Aber auch Habeck hatte bereits gestern angesichts einer möglichen Absage aus Brüssel für die deutsche Bitte auf eine Ausnahmeregelung klargestellt.
Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen.
Dennoch kommt die Nachricht aus Brüssel für die Ampelkoalition zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Immerhin wird die Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zu deutlichen Mehrbelastungen für die Bürger führen. Die Rede ist von durchschnittlich rund 484 Euro pro Jahr für einen vierköpfigen Haushalt. Käme die Mehrwertsteuer tatsächlich noch obendrauf, wären es 576 Euro. Kopfschütteln bei der Opposition. Unionsfraktionsvize Jens Spahn gestern Abend in der ARD-Sendung Hart aber fair.
Das ist für mich eine handwerkliche Frage. Man kann doch nicht erst eine Verordnung beschließen, die Bundesregierung, Finanz- und Wirtschaftsminister mit am Tisch, handheben, Belastung beschließen und so ein paar Tage später sagen alle, naja, oh Gott, das mit der Mehrwertsteuer wollten wir aber nicht. Das finde ich, muss man einfach vorher klären. Das eigentliche Kernproblem ist ja das, dass beim Belasten das jetzt ziemlich schnell ging. Die Verordnung wurde schnell gemacht. Beim Entlasten hält uns der Kanzler jetzt seit Wochen hin.
Tatsächlich ist weiter unklar, was das auch von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte dritte Entlastungspaket konkret enthalten wird. Scholz hatte lediglich eine große Wohngeldreform sowie Heizkostenzuschüsse in Aussicht gestellt. Doch das reiche nicht aus, betonte heute etwa SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch in der ARD.
Ich glaube, es ist zentral, dass wir Anfang nächsten Jahres auf alle Fälle direkte Zahlungen auch haben, die die Menschen spüren. Über Steuervergünstigungen, die 23, 24 wirken, das ist zu spät. Die Zahlungen werden fällig und dafür brauchen Rentnerinnen und Rentner, kleine und mittlere Einkommen Beträge.
Die Sozialverbände pochen ebenfalls auf gezielte Hilfen für einkommensschwache Haushalte und Rentnerinnen und Rentner. Ebenfalls hoch im Kurs bei vielen Parteien ein staatlich garantierter Preisdeckel für den Grundverbrauch beim Gas. Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend im Deutschlandfunk.
Ich finde es auch richtig, dass der Grundbedarf an Energie, was ein Grundbedürfnis von uns ist, auch immer möglichst erschwinglich für Menschen verfügbar ist und dass es nicht vom Geldbeutel abhängt.
Die dafür notwendigen Mittel könnten durch eine sogenannte Übergewinnsteuer etwa für Energiekonzerne finanziert werden, heißt es bei Grünen und SPD, während wiederum Finanzminister Christian Lindner, FDP, davon überhaupt nichts hält. Doch mit der Entscheidung aus Brüssel zur Erhebung auch der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage wächst der Handlungsdruck auf die Ampel, wer wann und in welchem Umfang auf weitere Entlastungen hoffen kann.
Jörg Münchenberg berichtete und derweil teilt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Planungen für die ersten Flüssig-Erdgas-Terminals in Deutschland voran. Lothar Lenz.
Flüssiggas oder LNG wird weltweit in besonderen Tankschiffen transportiert. Es steht dabei unter hohem Druck und ist extrem kalt, minus 160 Grad. Um es für die Energieversorgung an Land nutzen zu können, muss das LNG wieder gasförmig werden. Diese Umwandlung besorgen spezielle Terminalschiffe. Zwei davon hat der Bund geschartert. Sie sollen ihren Betrieb in Brunsbüttel und Wilhelmshaven zur Jahreswende aufnehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, das sei ein wichtiger Schritt, um Deutschland in der Gasversorgung sicherer und weniger erpressbar zu machen. Niemand könne heute sicher sagen, ob Deutschland ohne Gasmangel über den Winter komme. Aber er sehe Fortschritte, sagte Habeck.
Dazu gehört der Aufbau der Infrastruktur, die Anstrengungen der meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und der Unternehmen, Gas einzusparen, das Befüllen der Speicher. Wir müssen konzentriert weiter daran arbeiten und Schritt für Schritt die Robustheit dieses Landes für diesen Winter, aber auch danach hochhalten.
Die Energieunternehmen Uniper und RWE werden die beiden ersten LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven betreiben. Später soll eine bundeseigene Gesellschaft das übernehmen. Die Jahreskapazität der beiden neuen LNG-Terminals liegt nach Habecks Angaben bei rund 12 Milliarden Kubikmeter Gas. Das ist etwa ein Viertel der Menge, die Russland früher durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland geliefert hat. Der Bundeswirtschaftsminister sagte, im Moment lieferten alle Gasförderländer außer Russland so viel sie könnten. Beim Flüssiggas-LNG sei aber ab 2024 ein deutlicher Zuwachs beim weltweiten Angebot absehbar.
Lothar Lenz berichtete. Auch der Bundeskanzler, wir haben ihn ja eingangs gehört, war gestern und heute in Skandinavien. Da ging es um Energieformen und Alternativen. Und heute in Berlin, da empfing Scholz auch noch Mahmoud Abbas, den Palästinenser-Präsidenten. Thema hier natürlich die Lage im Nahen Osten. Claudia Plass.
Eine gute Stunde haben Bundeskanzler Scholz und Palästinenserpräsident Abbas miteinander beraten, auch über die jüngste Eskalation in den Palästinensergebieten. Wir begrüßen sehr, sagte der Kanzler anschließend wörtlich, dass die Waffenruhe zwischen Israel und dem islamischen Dschihad gerade hält. Scholz bekräftigte, die Eskalation belege, dass es eine politische Lösung des Nahostkonfliktes brauche, um langfristig für beide Seiten Frieden und Sicherheit zu schaffen. Er habe Präsident Abbas versichert, dass Deutschland sich für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung einsetze, so der Kanzler. Deutschland bleibe ein verlässlicher Partner, ergänzte Scholz. Die Spannungen im Nahostkonflikt hatten sich zuletzt wieder verschärft. Nach tagelangen schweren Kämpfen hatten beide Seiten eine Waffenruhe vereinbart.
Claudia Plass berichtete und damit schauen wir in die Ukraine, wo es auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel erneut Explosionen gegeben hat. Johannes Hoppe.
Die Explosionen in einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim, die Ukraine und Russland bewerten sie unterschiedlich. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen noch von Unglücksfällen gesprochen. Inzwischen ist von Sabotage die Rede. An einer Reihe von zivilen Einrichtungen, an Stromleitungen, einem Umspannwerk, an Wohngebäuden und einer Eisenbahnstrecke seien Schäden verursacht worden. Es gebe keine ernsthaften Verletzten. Vieles sei inzwischen wieder repariert, sagt Sergei Aksionow, der Gouverneur der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Danke den Spezialisten der Krim-Eisenbahn. Das heißt, es ist möglich, den Eisenbahnverkehr wieder aufzunehmen, aber wir haben uns aufgrund der Nähe der Abzweigung zum Detonationsort entschieden, den Verkehr einzuschränken. Alle Züge halten in Wladislawowka. Michailo Podoljak, der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, äußerte sich wie folgt zu den Explosionen. Ich denke, dass es eine karmische Vergeltung dafür ist, dass alles Gestohlene keinen Wohlstand bringt. Was Lagerhallen angeht, ist es eine Reihe mächtiger Explosionen, die gerade erst beginnen. Mit gestohlen meint der Berater des ukrainischen Präsidenten die Besatzung von Europas größtem Atomkraftwerk in Saporischschja durch die russische Armee. Ziel sei es, die Krim weiter mit Strom zu versorgen. Ob es sich bei den Explosionen des Munitionsdepots auf der Krim allerdings tatsächlich um einen Sabotageakt seitens der Ukraine handelt, ließ Podoljak jedoch offen. Vadim Denisenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, hatte zuvor russische Unachtsamkeit angedeutet. Die Tatsache, dass sich die Russen so schlecht an die Brandsicherheitsvorschriften halten, ist natürlich ein großer Vorteil für uns alle, denn diese schweren Munitionslager explodieren jetzt. Die New York Times berichtet, dass es sich bei den Explosionen tatsächlich um Sabotage handelt. Demnach operiere eine ukrainische Spezialeinheit hinter feindlichen Linien. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen anonymen Beamten aus der Ukraine. Gesichert ist diese Information allerdings nicht. Sicher ist aber, dass im Norden der Halbinsel ein wichtiger Bahnhof auf dem Weg von der Krim in die Ukraine liegt. Er ist der erste an der Grenze zur Region Cherson auf dem Festland, die aktuell auch in russischer Hand ist. Vieles deutet also wirklich auf Sabotage hin. Bereits vergangene Woche waren auf der Krim russische Kampfjets zerstört worden. Am Vormittag hat Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu die Gefahr einer atomaren Katastrophe für die Ukraine und Europa dementiert. In seiner Rede bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau sagte er, er sehe keinen Grund, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Zur Besatzung des Atomkraftwerks Saporischschja äußerte sich Shoigu nicht konkret. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Oleksandr Staruch, aber schon. Die Situation ist nicht nur für die Region Saporischschja gefährlich. Wenn wir die 50 Kilometer lange obligatorische Evakuierungszone nehmen, die sich aus einem möglichen Unfall im Atomkraftwerk Enerhoda ergeben kann, dann sind es in unserer Region mehr als 270.000 und 200.000 in der benachbarten Region Dnipro.
Der Bericht von Johannes Hoppe über die aktuelle Lage in der Ukraine. Derweil hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Vorstellung einer neuen Weltordnung präsentiert. In Moskau, auf der 10. Moskauer Sicherheitskonferenz, hat er für eine neue multipolare Weltordnung geworben. Und die Schuld, sie liege laut Putin beim Westen. Aus Russland, Christina Nagel.
Russlands Präsident Wladimir Putin nutzte seine Rede auf der Moskauer Sicherheitskonferenz für eine Generalabrechnung mit dem, wie er ihn gern leicht abfällig nennt, kollektiven Westen. Die Vereinigten Staaten und ihre Vasallen mischen sich grob in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein. Sie organisieren Provokationen, Staatsstreiche, Bürgerkriege. Mit Drohungen, Erpressung und Druck versuchen sie, unabhängige Staaten dazu zu zwingen, sich ihrem Willen zu unterwerfen, nach Regeln zu leben, die ihnen fremd sind. Und all dies geschieht mit einem Ziel, die eigene Dominanz aufrechtzuerhalten. Doch die Zeiten des Neokolonialismus und des neoliberalen Totalitarismus, der Kulturvernichtung, der Vormachtstellung der Vereinigten Staaten seien vorbei, betonte Putin, der sich per Video zuschalten ließ. Die Lage in der Welt verändert sich dynamisch. Die Konturen einer multipolaren Weltordnung bilden sich heraus. Immer mehr Länder und Völker wählen auf der Grundlage ihrer Identität, Traditionen und Werte den Weg einer freien, souveränen Entwicklung. Gemeint sind Länder wie China, Indien, der Iran, Südafrika, Mali, Uganda und weitere Staaten, die Delegationen nach Moskau entsandt haben, zur großen Rüstungsmesse und zur Sicherheitskonferenz. Für den Kreml sind es wichtige Partner, um trotz der westlichen Sanktionen Geschäfte machen zu können und um der westlichen Allianz etwas entgegenzusetzen, deren angeblich regelbasierte Ordnung, so Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu, einer einfachen Logik folge. Entweder verliert derjenige, der sich für die demokratische Partnerschaft des Bündnisses bewirbt, seine Souveränität und stellt sich damit auf die angeblich richtige Seite der Geschichte, oder der Bewerber wird in die Kategorie der autoritären Regime eingestuft, gegen die alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden können, notfalls auch Gewalt. Höchste Zeit aus Sicht des Kreml, sich zusammenzuschließen und Regeln neu zu definieren. Angefangen bei der Definition von wahrer Souveränität, die die russische Führung der Ukraine zum Beispiel abspricht, bis hin zu einer genehmen Auslegung des Völkerrechts oder auch der UN-Charta, die der russische Präsident heranzieht, um die militärische Spezialoperation in der Ukraine zu rechtfertigen. Die Ziele dieser Operation sind klar und genau definiert. Sie sollen die Sicherheit Russlands und unserer Bürger gewährleisten und die Einwohner des Donbass vor Völkermord schützen. Was für westliche Ohren nach purem Zynismus klingt, wurde in Moskau mit freundlichem Applaus und auch mit Zustimmung bedacht. Schließlich lässt Putins Weltsicht viel Raum für eigene Definitionen von Macht und Ansprüchen.
Christina Nagel berichtete aus Moskau und damit zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Deutschland und auch nach Polen. Das Fischsterben in der Oder, es wirft noch immer viele Fragen auf, die Ursache, so scheint, noch unklar. Genauso wirft die Kommunikation, die Abstimmung zwischen beiden Ländern, zwischen den Behörden wieder Fragen auf. Und diese Umweltkatastrophe in der Oder mit tausenden toten Fischen, sie hat Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht erreicht. Aber die Einsatzkräfte im Nordosten, sie sind alarmiert und sie bereiten sich auf ein mögliches Fischsterben vor. Katrin Kalke.
Gemütlich tuckert Kapitän Martin Bocklage mit seinem Kutter Lüttmatten von Altwarp aus über das Stettiner Haff. Von toten Fischen ist hier weit und breit nichts zu sehen. Aber die Sorge ist groß, dass das große Fischsterben in der Oder weiter südlich die Urlauber hier im Norden verschrecken könnte, sagt Bocklage.
Jetzt läuft die Saison gerade richtig gut und nun kommen natürlich so eine Hiobsbotschaften, dass hier Baden eben nicht mehr empfohlen werden soll und die Fische sterben und so weiter. Bis jetzt ist davon noch nicht viel zu merken, außer dass die Touristen verschreckt sind oder sich verschrecken lassen und natürlich Panik haben, hier tatsächlich einen Urlaub anzutreten bzw. einen Urlaub hier abbrechen frühzeitig. Das merken wir heute ganz extrem. Und wir haben natürlich Angst, dass die Saison jetzt durch solche Meldungen frühzeitig beendet wird.
Das wäre bitter für die Haffregion ganz im Osten Mecklenburg-Vorpommerns, die hauptsächlich vom Tourismus lebt. Gerade jetzt im Sommer sind viele Urlauber da. Ein Fischsterben hier könnte fatale Folgen mit sich bringen, erklärt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Tobias Weutendorf. Weiter südlich im brandenburgischen Garz im Kreis Uckermark ist die Lage dramatischer. Freiwillige holen mit Keschern unzählige Fischkadaver aus dem Wasser. Die Ölsperre dort ist die letzte vor dem Stettiner Haff. Dirk Treichel, der stellvertretende Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, sagte, er finde die Situation einfach nur schrecklich.
Ich glaube, es ist wirklich nicht übertrieben, wenn man sagt, das ist der Super-GAU für einen Nationalpark. Wir wissen aktuell immer noch nicht genau, welche chemischen Stoffe das Sterben ausgelöst haben. Es sind also erhöhte Salzfrachten festgestellt worden. Aber genaue Untersuchungsergebnisse werden erst jetzt in den kommenden Tagen erwartet.
Und erst dann wisse man, wie toxisch sind die Stoffe wirklich und wie langfristig wirken sie, so Treichel.
Da ist momentan alles denkbar, dass sie also wirklich in der Nahrungskette sich auch anreichern. Bis dahin, dass vielleicht, so hoffen wir natürlich auch, die Toxizität relativ schnell nachlässt.
In Polen sind inzwischen nicht nur Feuerwehren im Einsatz, sondern auch polnische Soldaten. Hier treiben seit Tagen schon tausende tote Hechte, Zander, Barsche und Karpfen in der Oder. Die polnische Feuerwehr hat eigenen Angaben zufolge bislang fast 100 Tonnen toter Fische aus dem Grenzfluss geborgen. Woran sie verendet sind, weiß keiner. Die polnische Klimaministerin Anna Moskwa gab via Twitter bekannt, dass Proben auch in Tschechien und in Großbritannien untersucht werden. Davon erhoffe man sich neue Erkenntnisse. Währenddessen gilt in Mecklenburg-Vorpommern weiter das Motto: Ruhe bewahren, wachsam sein und abwarten. Auch bei Fischer Sebastian Juhlke aus Altwarp.
Also ich persönlich habe keine Angst davor. Ich habe auch keine Veränderung am Wasser gesehen. Ich habe auch keine Fische gesehen, keine toten Fische bisher. Auch in den Fanggeräten in den letzten Tagen, es war kein toter Fisch dabei. Sie waren alle lebendig. Also ich kann davon nichts feststellen.
Die Behörden empfehlen vorsorglich nicht zu baden, nicht zu angeln und nicht zu fischen, als reine Vorsichtsmaßnahme, weil gesundheitliche Risiken bislang nicht ausgeschlossen werden könnten.
Katrin Kalke berichtete aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Aufregung war groß, als Ferda Attermann vor einigen Wochen zur Beauftragten für Antidiskriminierung gewählt wurde. Politisch heftige Debatten löste das aus. Nun, heute stellte Attermann ihren ersten Bericht in neuer Funktion vor. Johannes Kuhn.
Antidiskriminierung sei keineswegs nur für Minderheiten da, betonte Ferda Attermann in ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Beauftragte. Vielmehr gewährleiste das deutsche Antidiskriminierungsrecht den freien Zugang zu Arbeit, Wohnen und Alltagsgeschäften für alle. Denn der sei immer noch keine Selbstverständlichkeit.
Erst vor wenigen Tagen hat ein Rollstuhlfahrer unserem Beratungsteam berichtet, dass er in einem Bus nicht mitfahren durfte, obwohl der Bus rollstuhlgerecht war und es genug Platz gab. Einfach nur, weil der Busfahrer die Rampe nicht aufklappen wollte. Eine junge Frau hat berichtet, dass sie im Bewerbungsgespräch gefragt wurde, ob sie demnächst schwanger werden wolle, obwohl das ausdrücklich verboten ist, sowas zu fragen. Diese Beschwerden haben nichts mit Identitätspolitik zu tun.
Mehr als 5.600 Menschen haben sich 2021 an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Der zweithöchste Wert seit Schaffung der unabhängigen Stelle im Jahr 2006 sei alarmierend, so Attermann. Neben mutmaßlich Betroffenen von Rassismus meldeten sich vor allem Menschen, die sich im Zusammenhang mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung benachteiligt fühlten. Einer von Ataman zitierten Umfrage zufolge weiß allerdings ein Drittel der Bevölkerung überhaupt nicht, dass Diskriminierung verboten ist. Zum Beispiel, wenn es um Altersmerkmale gehe.
Viele Menschen in Deutschland erleben, dass sie manchmal schon mit 50 als nicht mehr vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt gelten. Fachkräftemangel hin oder her. Trotzdem reden wir im Kontext von Diskriminierung kaum über das Thema Alter. Ich möchte das ändern. Deshalb werde ich in diesem Jahr noch eine Studie zu Altersbildern und Diskriminierung vorlegen.
Als Hauptziel für die 5-jährige Amtszeit nennt die ehemalige Publizistin die Reform des Antidiskriminierungsrechts. Die ist auch im Ampel-Koalitionsvertrag vorgesehen. Atamans Forderung: Die Verjährungsfrist bei Diskriminierungsfällen müsse von 8 Wochen auf 1 Jahr erhöht werden. Außerdem brauche es Fördermaßnahmen für flächendeckende Beratungsstellen. Und auch ein Verbandsklagerecht würde Betroffene entlasten. Bislang seien die nämlich weitestgehend auf sich selbst gestellt, so Eva Andrades vom Antidiskriminierungsverband Deutschland.
Die Erzieherin muss selbst klagen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verliert, weil sie das Kopftuch trägt. Sie allein trägt das Kostenrisiko und muss viel Zeit und Energie mitbringen. Und dieser Prozess ist überfordernd und belastend, sodass in vielen Fällen Menschen sich gegen eine Klage entscheiden. Und das führt zum einen dazu, dass Diskriminierung dann nicht sanktioniert wird, und zum anderen, dass wichtige Rechtsfragen auch nicht geklärt werden können im Sinne der Rechtsfortbildung.
Ein weiterer Kritikpunkt am Status quo: Bislang fällt die Diskriminierung durch staatliche Stellen, zum Beispiel durch Ämter oder die Polizei, nicht unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Hier lägen aber viele Zuständigkeiten bei den Ländern, so Ataman einschränkend. Und viele Länder weigerten sich weiterhin, überhaupt erst einmal Antidiskriminierungsbeauftragte einzuführen. Atamans eigene Ernennung war bekanntlich eine Kontroverse vorausgegangen. Das konservative Lager und Teile der FDP hatten kritisiert, dass die 42-Jährige in der Vergangenheit Deutsche diskriminiert habe. So hatte Ataman in einer Kolumne darüber geschrieben, ob man Deutsche als Spargelfresser bezeichnen könne. Und erklärt, warum das Wort Kartoffel keine Beleidigung für Deutsche darstelle. Nach ihrer knappen Bestätigung durch den Bundestag bemühte sich Ataman sichtlich, Zweifel an ihrer Eignung zu zerstreuen.
Dass es da eine sehr ausführliche Diskussion gab, finde ich eigentlich aus demokratietheoretischer Sicht großartig. Und mein Ziel wird es sein, die Aufmerksamkeit, die jetzt dadurch entstanden ist, auf die Arbeit der Stelle, auf die betroffenen Menschen, auf das Thema Diskriminierung zu lenken.
Ferda Ataman im Bericht von Johannes Kuhn. Und wir bleiben in Berlin, denn dort geht es nach der Abberufung von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger nun um deren Vertragsauflösung. In einer Landtagssitzung in Brandenburg gab es dazu heute noch keine abschließenden Infos, aber viele Vorwürfe, auch an die Aufsichtsgremien. Sebastian Engelbrecht.
Das Ende von Patricia Schlesinger im Amt der Intendantin zieht sich hin. Erst trat sie zurück, dann berief der Rundfunkrat des RBB sie gestern Nachmittag mit sofortiger Wirkung ab. Ob die ehemalige Intendantin eine Abfindung bekommt und Pensionsansprüche gegenüber dem Sender hat, ist offen. Die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach delegiert diese Aufgabe an andere.
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das Rundfunkrat. Jetzt geht es an den Verwaltungsrat, der die Auflösung des Dienstvertrages in seiner Kompetenz hat. Mit dieser Entscheidung haben wir die weitestgehende Möglichkeit getroffen und auch, denke ich mir, nach außen ein deutliches Zeichen gesetzt als Rundfunkrat. Das Weitere liegt in der Hand des Verwaltungsrates.
Heute musste sich von Kirchbach dann mit der amtierenden Verwaltungsratschefin Dorette König und dem geschäftsführenden Intendanten Hagen Brandstätter einem Trommelfeuer von Fragen im Hauptausschuss des Brandenburger Landtags stellen. Die Medienpolitiker hatten die Verantwortlichen des Senders schon einmal geladen für den 19. Juli. Aber die damalige Intendantin Schlesinger sowie die Vorsitzenden der Aufsichtsgremien hatten alle abgesagt. Nun aber erschienen sie, bis auf Schlesinger. Der Abgeordnete Peter Wieder von den Freien Wählern hatte Gelegenheit, eine rhetorische Frage zu stellen.
Haben Sie diese Abwägung, also auf der einen Seite die erheblichen Einsparungen im Programmbereich, jemals in Kontrast gesetzt mit den massiven Gehaltserhöhungen, die gewährt worden sind? Ich meine damit die 12-prozentige Gehaltserhöhung für die Direktorin, die 16-prozentige Gehaltserhöhung für die Intendantin, das während der Pandemie, das in Kontrast zu einer Kürzung im Programmbereich.
Einerseits sparen an allen Fronten, andererseits zügellose Geschäftsausgaben. So lautete Widers Vorwurf. Der amtierende Intendant parierte alle Fragen in professioneller Manier. Ein Bonussystem gebe es nicht, so Brandstätter, sondern nur, so wörtlich, außertarifliche Verträge, die variabel vergütet würden. Führungskräfte, die bestimmte Ziele erreichten, bekämen dafür Prämien. Ein Verantwortlicher habe zum Beispiel eine Extrazahlung erhalten, weil er eine bestimmte Zahl von Nutzern der Webseite rbb24 erreicht habe. Er selbst, Brandstätter, habe die Fahrzeugflotte des Senders auf elektrischen Antrieb umgerüstet und dafür eine sogenannte variable Vergütung kassiert.
Auch Kosteneinsparungen in dem konkreten Fall, den Sie ansprachen im Programm, gehörten zu einem vereinbarten Ziel. Das ist, glaube ich, aber in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld und der RBB ist sehr häufig zu Einsparungsprogrammen gezwungen gewesen in der Vergangenheit. Aus finanziellen Gründen. Das ist, glaube ich, auch die Verantwortung einer Geschäftsleitung, solche Dinge dann entsprechend in Zielen auch zu vereinbaren.
Auf freie Mitarbeiter, die dadurch ihre Aufträge verloren haben, dürfte eine solche Bonuszahlung zynisch wirken.
Sebastian Engelbrecht. Und damit schauen wir noch nach Trier, ans Landgericht, wo heute der Prozess um die sogenannte Trierer Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 zu Ende ging. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 52-jährige Angeklagte des Mordes in 5 Fällen und des versuchten Mordes in mehreren Fällen schuldig ist. Marc Stefken.
Regungslos vernimmt der 52-Jährige hinter Panzerglas das Urteil gegen ihn. Es ist die Höchststrafe, lebenslänglich. Zudem stellt die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest, unter anderem wegen der Vielzahl der Tötungsdelikte innerhalb kürzester Zeit. Zunächst muss der Amokfahrer aber in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Ein Gutachter hat ihm Wahnvorstellungen und eine paranoide Schizophrenie attestiert. Seine Gefährlichkeit beruhe auf seiner psychischen Erkrankung, begründet das Gericht die Einweisung. Eine solche Strafe hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage beantragt. Oberstaatsanwalt Erik Samel.
Nun, das Gesetz sieht vor, dass wenn ein Angeklagter eine entsprechende Erkrankung hat und aufgrund dieser Erkrankung gleichzeitig auch eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit entsteht, ist er zunächst einmal in einer forensischen Psychiatrie unterzubringen. Das ist per se erstmal nicht weniger als der Vollzug selbst, nur mit dem Unterschied, dass hier auch versucht wird, genau diesen Wahn, der jetzt hier auch Gegenstand in diesem Verfahren war, zu therapieren.
42 Verhandlungstage, mehr als 100 Zeugen. Es war ein Mammutprozess, der an vielen Tagen und auch heute kaum zu ertragen war. Besonders für die 14 Nebenkläger, allesamt Hinterbliebene, Angehörige oder Opfer des Gewaltverbrechens. Einige zückten Taschentücher, als die Richterin in ihrer Urteilsbegründung die grausamen Details der Fahrt wiederholte und von unvorstellbarem Leid sprach, das der Verurteilte über die Menschen gebracht hat. Wolfgang Hilsemar ist einer dieser Nebenkläger. Er hat seine Schwester bei der Amokfahrt verloren.
Ich bin erleichtert. Das ist das Wichtigste, dass dieses Individuum nicht mehr rauskommt. Der schließt die Augen entweder im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Und das erleichtert mich, dass dieses Urteil so zustande kam.
Ein Geständnis, Reue oder zumindest ein Motiv, das blieb der Verurteilte schuldig. Bis auf einen kurzen Satz schwieg er während des gesamten Verfahrens. Auch heute wirkte er so, als ginge der Prozess gar nicht um ihn. Nochmal Oberstaatsanwalt Erik Samel.
Wir haben ihn hier als sehr emotionsarm erlebt. Das ist offensichtlich Teil seiner Persönlichkeit, wie sich ja auch aus seiner Vita heraus dargestellt hat und geht letztlich auch einher mit dem Krankheitsbild. Der Gutachter hat ganz klar gesagt, er ist in der Steuerungsfähigkeit vermindert, aber er ist ganz klar in seiner Einsichtsfähigkeit nach wie vor voll einsichtsfähig und wusste genau, was er tut.
Nach Auffassung des Gerichts glaubt der Verurteilte, Opfer einer staatlich verordneten Versuchsreihe mit radioaktiven Substanzen zu sein. Deswegen ließ er sich sogar alle Zähne ziehen. Seine Wahnvorstellungen seien über die Jahre schlimmer geworden. Die Amokfahrt sei ein Racheakt gewesen, so das Gericht. Die beiden Verteidiger finden das Urteil wegen der lebenslangen Freiheitsstrafe und der Feststellung der Schwere der Schuld zu hart. Verteidiger Frank Peter.
Ja gut, wir werden jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann das entscheiden, diskutieren und werden dann zeitnah die Entscheidung treffen. Aber Sie können Tendenz davon ausgehen, dass wir Revision einlegen werden. Zumindest mal wegen diesen Punkten. Wie gesagt, mit der Unterbringung sind wir sehr zufrieden. Das war ja das, was wir beantragt hatten. Die anderen zwei Punkte kann man noch mal überprüfen lassen.
Wie lange der Amokfahrer in der Klinik bleiben muss, ist unklar. Der Gutachter hat prognostiziert, dass eine Therapie sehr lange dauern könnte. Viele Prozessbeobachter rechnen sogar damit, dass der Amokfahrer für den Rest seines Lebens in der Psychiatrie bleiben wird.
Aus Trier der Bericht von Marc Stefken. Zum Abschluss dieser Sendung hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über die Bilanz des 9-Euro-Tickets und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um ein mögliches Fracking, also Ölgewinnung in Deutschland, sowie um Visa für Russinnen und Russen. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.